Heinrich, das ist ein wunderbares Bild, das du da jetzt heute Morgen schon ein paar Mal bemüht hast, das Bild vom Liebestank. Finde ich ein sehr schönes Bild, das den Liebestank füllen lassen. Mit zunehmender Dienstdauer, das werdet ihr noch öfter erleben, ist mir nicht mehr ganz präsent, was ich schon erzählt habe und was nicht. Manche Sachen hört ihr ein paar Mal vielleicht. Vielleicht habt ihr diese Geschichte aber noch nie gehört. Ich weiß es nicht. Wir selbst sind mal damit positiv konfrontiert worden, was es bedeutet, seine Kinder mit einem Liebestank gefüllt zu haben. Und zwar die Geschichte von unserem ältesten Sohn im Kindergarten. Er war 5 Jahre alt und dann kam in seine Gruppe ein neuer, super cooler Junge. Der war wirklich cool. Es gibt manchmal schon so 5-jährige coole Jungs, die irgendwie auch alle um sich scharen, wo alle mit sein wollen. Und genau, eines Tages war es so, dass dieser 5-jährige irgendwie mit unserem Pit zu tun bekam und die wurden sich wohl nicht ganz einig. Und dann sagte der Junge zu Pit: Du bist doof. Du bist doof. Und Pits Antwort war: Hab ich die Geschichte schon erzählt? Nee, oh schön. Wie antwortet, wenn jemand sowas sagt, du bist doof, wie antwortet jemand, dessen Liebestank gefüllt ist? Stimmt nicht. Ganz einfach, ganz unspektakulär. Stimmt nicht. Fertig. Fand ich eine total coole Reaktion. Es hat die Erzieherin uns dann erzählt, weil sie ganz fasziniert davon war, als wir ihn wieder abholten. Der hat einfach gesagt, stimmt nicht. Ne? Genau, du erschütterst mit deiner momentanen Unzufriedenheit mein Selbstbild nicht. stimmt einfach nicht. Fand ich ein tolles Bild für einen gefüllten Liebestank. Ne? Er hat ein Selbstbild, das genau so leicht nicht zu erschüttern ist. Alles in Liebe. Das ist das Motto der Reihe, basierend auf der Jahreslosung, die Heinrich eben schon erwähnt hat. Ich will wieder so ein bisschen zurückgreifen, dass die, die noch gar nicht da waren oder manches verpasst haben, jetzt nicht alles verpassen. Es ging darum, dass, wenn wir sagen, alles tut in Liebe, wir uns überfordert fühlen, wenn wir alles mit dem Gefühl von Liebe tun sollen. Alles in Liebe, das habe ich einfach nicht. Ich bin nicht dauernd voller Liebe. Und jeder mal meinem Chef gegenüber, meinem Ehepartner, meiner Partnerin, meinen Kindern gegenüber. Ich habe nicht dauernd dieses Gefühl. Ich bin manchmal auch einfach im Alltag. Manchmal, es geht gar nicht darum, dass ich den Mangel an Gefühl erlebe, sondern manchmal ist Gefühl einfach auch nicht dran. Und trotzdem gehe ich mit Menschen um oder mit Dingen, habe Dinge zu tun. Wie soll diese Jahreslosung Wirklichkeit werden in unserem Leben, war die Frage. Und das Wort für Liebe, das die Bibel benutzt, ist ja das Wort Agape. Agape ist eigentlich eine Liebe, die nur Gott zur Verfügung steht, denn es ist eine Liebe, die keine Gründe braucht. Und solche Liebe kennen wir gar nicht. Und je mehr uns das klar wird, umso mehr merken wir, wie groß die Überforderung für die Jahreslosung ist. Und darum habe ich gesagt, lass uns mal versuchen, die Jahreslosung besser zu verstehen und anwendbarer zu machen, indem wir mal aufhören, von dem Liebesgefühl herzukommen, zu denken, es ginge um Gefühl, sondern mal zu gucken, wie äußert sich bei Gott seine Agape, seine Liebe. Und dementsprechend dann auch, wie kann sie bei uns schlicht und ergreifend praktisch werden, ohne dass wir immer von diesem Gefühl voll sind. Und da habe ich ein paar Dinge gezeigt. Alles, was Gott tut in seiner Agape, geschieht würdegebend, bevollmächtigend, fördernd und ermutigend, mahnend zum Guten, helfend und hilfreich, heilsam und rettend. Rettend für die Ewigkeit, das ist tatsächlich etwas, das nur Gott kann. Aber alle anderen Faktoren sind für uns Maßstäbe, jetzt bitte die nächste Folie, Maßstäbe für das, wie wir die Agape umsetzen können. Alles, was ihr tut, geschehe würdegebend, bevollmächtigend, fördernd und ermutigend, mahnend zum Guten, helfend und hilfreich, heilsam. Ich ratter das jetzt ein bisschen runter, weil ich ja schon gepredigt habe. Also wer nicht da war, hat jetzt selber Schuld ein bisschen. Sonst nachhören im Internet, die Predigten sind zum Download da. Aber immer noch, selbst wenn wir jetzt mal sagen können, gut, ich muss nicht immer dieses Gefühl in mir produzieren. Immer noch ist das, was wir auf der Liste sehen, zu viel. Also alles, was ihr tut, soll so geschehen, muss ich sagen. Selbst ohne ein Liebesgefühl, muss ich sagen, so manchmal, da bleibt mir dann die Spucke weg oder der Atem, da kann ich das nicht mehr. Da will ich einfach nur auf den Tisch hauen, auf den Putz hauen oder manchmal bin ich auch gleichgültig und sage, komm, jetzt lass mich in Ruhe. Das schaffe ich immer noch nicht. Letzte Woche habe ich dann gesagt, wir brauchen also in der Tat, bevor wir damit anfangen, die Erfahrung, dass das von Gott an uns, an mir passiert. Zunächst einmal brauche ich die, und zwar tägliche und dauernde Erfahrung, immer wiederkehrende Erfahrung, dass Gott so mit mir umgeht. Und ein schönes Bild war der römische Brunnen, ein Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer. Aufsteigt der Strahl, ihr seht den Brunnen im Hintergrund, und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die erste Marmorschale bin ich, der aufsteigende Strahl ist Gottes Liebe, Gottes Agape. Ja, der gießt voll der Marmorschale rund, mich, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Das ist derjenige, der gerade neben dir sitzt. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Das ist der Übernächste, der von deinem Nächsten profitiert. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Was für ein schönes Bild für das, was passieren muss. Gefüllt sein, voller Liebestank, ne? Marmorschale voll, das gleiche Bild im Prinzip. Das muss passieren und ich habe und dann war wieder die Frage, ja, aber wie passiert das denn? Und ich sprach letzte Woche von der Kraft der Imagination. Imagination ist nichts irgendwie Komisches, Okkult, Esoterisches, sondern eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Alle Hoffnung, die wir haben, ist die bildhafte Vorstellung von einer Zukunft. Ist alle Hoffnung, ja, von einer besseren, anderen Zukunft. Das ist Imagination, Imago, ja, ein Bild, ein wertvolles Werkzeug Gottes für den Menschen. Und ich habe euch vorgestellt, wie ich es mache. Das taugt nicht für jeden. Mach dir ein Bild davon, was passiert, wie du Gott begegnest in der Stille. Mach dir ein Bild davon, auf welche Weise er dich jetzt füllt. Alexandra hat ihr Bild auch vorgestellt beim Schwimmen im Woldsee. Ja, Liebe, Geduld, Kraft mit jedem Zug. Mach dir dein Bild davon, weil meins möglicherweise nicht funktioniert. Jemand kam zu mir und sagte, ich habe genau das versucht und es hat überhaupt nicht hingehauen. Ich habe auch gesagt, du sollst hier dein Bild machen. Ja? Lass dich erfüllen. Die Liste mit all den Sachen, die stelle ich jetzt nicht auch noch vor. Wie gesagt, letzte Woche. Mit all dem, womit er mich füllt. Und das ist so viel. Das brauche ich jeden Tag. Ich kann nicht überlaufen, wenn ich nicht voll bin. Das ist ganz einfach. Das war in meiner Lehre als Landwirt übrigens ganz interessant. Unser Meister, ich hatte einen sehr guten Meister, der sich mit uns hingesetzt hat abends und auch gelernt hat. Der hat sich mit uns vor der Lehre der Tierfütterung vor eine Kuh gestellt, hat auf ihr Maul gezeigt, auf ihr Euter gezeigt und gesagt, du willst, dass da möglichst viel rauskommt. Jo. Und dann ist er nach vorne gegangen, habe das Maul gezeigt, dann muss vorher da viel rein. Und zwar das Richtige, ganz einfach. Es kommt nur hinten raus, was vorne reinkommt, ganz einfach. So, Imagination. Ich möchte dazu aber noch etwas sagen, denn was erwarten wir eigentlich, was passiert, wenn Gott uns erfüllt? Man könnte ja erwarten, dass man irgendwie anfängt, innerlich zu vibrieren oder irgendwie sowas oder das Gefühl von und ganz ehrlich, manchmal ist das auch so. Ich habe das schon erlebt. Aber das Überlaufen der Dinge, die Gott uns, mit denen Gott uns füllt, das ist eine andere Geschichte. Also kann auch so sein. Es gibt ein schönes Beispiel aus der Bibel. Im Buch der Richter, Kapitel 6, wird Gideon berufen, Israel von den Feinden, den Midianitern, zu befreien. Und ein Engel tritt auf den Gideon zu und sagt zu ihm, spricht ihn an als starker Held. Gideon ist gerade dabei zu dreschen, versteckt in einem Loch, in einer Weinkelter, hat sie versteckt, weil damit die Feinde ihn nicht sehen, ist dabei Korn zu dreschen. Ne? Ist, also, und er sagt, was soll ich sein? Starker Held. Ne? Ich gehöre zu der unbedeutendsten Familie in unserem Stamm und ich bin der Jüngste in der Familie. Ich soll ein starker Held sein. Und er sagt zu Gideon, nachdem er ihn berufen hat, geh hin in dieser deiner Kraft. Hat Gideon vibriert? Nö. Gideon, natürlich, das muss man sagen, er hat noch ein paar Zeichen gefordert, die lasse ich jetzt weg. Der Engel sagte zu ihm, geh hin in dieser deiner Kraft und tu, wozu ich dich jetzt berufen habe. Warte nicht drauf, dass du quasi das Gefühl hast, ich platze gleich vor Gottes Kraft, sondern geh einfach und du wirst es erleben. Bedeutet für uns praktisch, geh aus deiner Gottesbegegnung, aus dem Empfangen von allem, was er dir geben will, schlicht und ergreifend los in deinen Alltag und lebe die Agape und du wirst sehen, dass es geht. Erst im Tun. Wenn ich hier nur predigen würde, wenn ich morgens fast platze vor Worten, dann wäre das sehr selten. Manchmal weiß ich auch gar nicht genau, wie ich sagen soll. Und Gott sagt, geh. Ja, geh. Das ist keine Kleinigkeit, was ich hier sage, denn viele denken, sind ganz enttäuscht, dass sie nicht vibrieren innerlich, ne, dass sie so wenig haben. Stell dich hin, begib dich in die Präsenz Gottes und lass dich füllen und dann geh mit all dem, du wirst es haben, er hat es versprochen. Es gibt keinen Bibelvers, in dem das steht, ne? Geht nicht los, bevor ihr nicht vibriert, oder so. Das gibt es nicht. So. Ich möchte nochmal jetzt heute natürlich weitergehen und nochmal eine Nummer praktischer werden in unsere Beziehungen hinein und noch einmal unsere Liebe und Gottes Liebe miteinander vergleichen. Die übliche Liebe, die wir haben, die der Mensch hat, die wir auch erleben in unserem ganz normalen Umfeld, ist ein Belohnungssystem. Wir lieben gutes Essen. Warum? Weil es uns gut schmeckt. Oder? Wir lieben manche Menschen, weil sie uns gut tun oder uns Gutes tun. Klar. Unsere Liebe ist immer der Lohn für etwas, ist die Reaktion auf etwas Gutes. Wir lieben Menschen, auch sagen wir mal, wenn wir uns verlieben, ne, dann hat das immer gute Gründe. Wir verlieben uns eben nicht einfach in jeden oder jede. Nein, natürlich nicht. Sondern der andere hat etwas, das in mir was zum Schwingen bringt, irgendwas, irgendwie. Ja, es ist immer ein Belohnungssystem. Schlimmerweise ist es das manchmal auch in Familien. Manchmal auch zwischen Eltern und Kindern. Ich habe das mal gesagt, die Agape-Liebe Gottes ist, wenn man die mit menschlicher Liebe vergleichen will, am ehesten noch vergleichbar mit elterlicher Liebe zu ihren Kindern, wenn sie gute Eltern sind, die ihre Kinder einfach nur lieben, weil sie ihre Kinder sind und nicht, weil sie gute Noten schreiben oder brav sind oder schön oder was weiß ich. Am ehesten noch vergleichbar. Schlimm ist es für Kinder zu erleben, dass die Liebe der Eltern auch einfach nur ein Belohnungssystem ist. Wissen wir, ne? Aber wir kommen, abgesehen von unseren Kindern, kaum darüber hinaus, Liebe als ein Gefühl zu haben, das eben eine Motivation braucht, ein Motiv, einen Grund. Die Liebe Gottes, die Agape hingegen, ist ein Vorschuss- und Trotzsystem. Also ich finde das so spannend. Ich suche mir mal jetzt jemanden aus. Warte mal. Ich muss jetzt tatsächlich... So, da sitzt sie. Genau. Ich weiß das. Ich soll das immer nicht machen. Ich mache es aber trotzdem. So. Schönen guten Tag. Ich muss gestehen, dass ich Sie nicht kenne. Sie müssen nichts sagen, keine Sorge. Ich muss gestehen, dass ich Sie nicht kenne. Ein Vorschuss- und Trotzsystem wäre jetzt eine Liebe zu sagen, aber es ist so schön, dass Sie da sind. So, und Sie fühlen sich sogar wohl hier, das ist gut. Wie schön, dass Sie da sind. Ein Vorschuss- und Trotzsystem von Liebe ist auch, dass Dieter Schmidt, wo ist er denn? Da ist er, am Eingang steht und höflich Menschen begrüßt und sagt, guten Morgen, schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Ne? Dabei haben Sie noch gar nicht gezeigt, ob Sie es überhaupt wert sind, freundlich begrüßt zu werden. Wir wissen das noch gar nicht, ob Sie eigentlich nett sind, ein ganz schwieriger Mensch, irgendwie ein kauziger Typ oder anspruchsvoll, keine Ahnung. Ne? Also das wissen Sie besser. Sie müssen das jetzt auch nicht erzählen. Ne? Das ist ein Vorschuss- und Trotzsystem. Ich schätze dich mit allem Guten, ich wertschätze dich, obwohl ich dich gar nicht kenne. Das ist Gottes Liebe. Ich kenne dich gar nicht. Also Gott kennt ihn. Also das ist Gottes Art zu lieben, also die er an uns weitergibt. Obwohl du noch nichts von dir gezeigt hast, einfach nur, weil du da bist. Vielen Dank, für, dass Sie als Exempel dienen wollten. Wollten Sie ja gar nicht, aber was soll man machen? Ich habe das mal ganz, ganz komisch erlebt. Das war in meiner theologischen Ausbildung in Unterweissach bei Stuttgart. Da hat ein Freund von mir Besuch bekommen von seinen Freunden aus seiner Heimat. Es waren so, was weiß ich, 6 Leute sowas. Auch junge Leute, wir waren junge Leute. Und ich war in der Ausbildung sein bester Kumpel sozusagen. Und er hat mich eingeladen, meine Freunde kommen. Und die waren echt komisch. Und zwar waren sie unhöflich. Sie haben mich im Grunde genommen fast nicht begrüßt. Also nur mit dem Allernötigsten. Haben mich beim Gespräch irgendwie kaum einbezogen. Und sie waren echt nicht nett. Wirklich nicht nett. Das habe ich ihm auch hinterher gesagt. Ich sage so, deine Freunde finde ich komisch. Also, ich frage mich, was das bedeutet, dass ich dein Freund bin. Vielleicht bin ich es auch. Die waren so unhöflich, die haben mich irgendwie fast nicht angeguckt. Ich weiß auch nicht. Ja, sagt er, du, das will ich dir sagen, das sind ganz echte Typen. Ne? Die halten nichts von geheuchelter Freundlichkeit, ohne überhaupt jemanden zu kennen und so weiter. Ach, das ist interessant. Wenn man jemanden noch nicht kennt, ist man also erstmal reserviert und unfreundlich? Das fand ich komisch. Von daher, Dieter Schmidt, schön, dass du es nicht bist. Genau. Ja. Es gibt da eine schöne Form, die, dazu muss man gar nicht Christ sein, das ist jetzt was ganz Praktisches. Eine schöne Form, die uns allen gut ansteht, für Begegnungen mit Menschen, die wir noch nicht kennen. Schlicht und ergreifend Höflichkeit. Ganz einfache Höflichkeit. Höflichkeit ist vor allem wichtig, im Umgang mit Menschen, die man nicht kennt. Dass man sagt, ich schaffe erstmal einen freundlichen Rahmen. Ja, einen Willkommensrahmen. Erstmal. Ja, so ein bisschen, hi Kumpel, moin Alter, das kann ich später machen mit Leuten, die ich schon lange kenne. Aber erstmal schaffe ich einen Rahmen von Freundlichkeit und Willkommen. Und dafür gibt es Formen. Höflichkeitsformen sind gut. Das ist nichts Verlogenes, nichts Geheucheltes. Und das ist das Erste, das uns vielleicht praktisch hilft, mit Menschen umzugehen. Sieh ihnen in die Augen. Nimm Menschen wahr. Das ist auch nichts weiter als Weitergeben dessen, was Gott tut mit uns. Ja, was hören wir im Segen? Ja, dass er uns ansieht, sein Angesicht freundlich über uns erhebt. Das ist gar nicht schwierig. Vielleicht bist du es nicht gewohnt. Vielleicht guckst du normalerweise dauernd vor die Füße nur oder stur geradeaus. Aber Menschen wahrnehmen. Es gehört zum ganz Wesentlichen davon, dass jemand sich willkommen fühlt, ist, dass er wahrgenommen wird. Denkt bitte daran, wenn nachher Kaffee ist nach dem Gottesdienst. Haltet mal die Augen offen nach Leuten, die alleine da sitzen, weil sie niemanden kennen. oder weil sich niemand an sie rantraut. Das ist so leicht. Ansehen, wahrnehmen, sich mal eben hinsetzen, Hallo sagen. Ja, was bringt dich hierher? Wo, ich kenne dich noch gar nicht oder wie auch immer. Wie geht's? Wie war deine Woche? Was beschäftigt dich vielleicht später mal irgendwie? Wahrnehmen. Ich habe so viel immer von Leuten in Gemeinden gehört, die in Gemeinden gekommen und geblieben sind. Nicht, weil die Theologie besser war als anderswo oder die Musik, sondern sagen, hier bin ich wahrgenommen worden. Hier hat jemand Moin zu mir gesagt. Ne? Und Sie sind heute sogar mitten in der Predigt begrüßt worden. Ich meine, meine Güte. Also ich muss ja auch mal selber auf die Schulter klopfen. Das ist das erste Vorschuss wahrnehmen. Dann das zweite ist, natürlich nach der ersten Begrüßung ist es immer so die Frage, wie ist es denn, wie, ja, wenn ich dir jetzt näher kennenlerne, ist der nett, ist er nicht nett, ist der, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch? Ne? Das kommt ja dann als nächstes. Das erste ist dann, ich will dich erstmal anders sehen. Nicht abwartend, sondern ich gehe weiterhin freundlich mit dir um. Weiterhin. Warum? Weil ich bin gefüllt. Ich habe mich heute Morgen füllen lassen. Ich verliere überhaupt nichts. Ich verliere gar nichts. Selbst wenn du grumpig reagierst, irgendwie komischer, ich verliere nichts. Ich nicht. Ich lasse mich nicht von deiner Grumpigkeit anstecken, weil ich lasse mich von Gott anstecken. Ich bin von Gott infiziert. Wer nicht von Gottes Liebe infiziert ist, wird von den Verhaltensweisen der Menschen infiziert. Das muss man sich klar merken. Also Infektion ist gar nicht immer böse. Wer nicht von der Liebe Gottes, der Agape Gottes erfüllt und infiziert ist, der bleibt nicht einfach neutral, sondern wird automatisch von den Erlebnissen des Tages und den Menschen infiziert. Und er ist dann, so sieht er dann noch aus. Darum sei infektiös mit der Freundlichkeit und dem Wohlwollen Gottes. Obwohl, und es geht sogar noch weiter, die Liebe Gottes ist ein Trotzsystem, die sogar noch dann weitergeht, wenn der andere wirklich schädlich ist. Puh! Wenn der andere wirklich unangenehm wird, sogar für mein Leben unangenehme Auswirkungen hat. Die Wertschätzung geht sogar noch weiter. Ich möchte da mal einen Bibeltext zeigen, an dem das deutlich wird, wie Gott das mit uns macht. Das ist Römer, Brief, Kapitel 5, Vers 8 bis 10. Da heißt es, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Und dann nochmal so ein Knallersatz. Als wir Gott noch als Feinde gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Also kurz und knapp gesagt, long story short, wie man sagt, als du den Tod verdient hast, hat er dich geliebt und gerettet. Als du nichts getan hast, um dich bei Gott, um irgendwas zu bewerben oder bewerbungsfähig zu machen, hat er gesagt, ich schätze dich, ich rette dich. Aus Liebe. Was bedeutet das für uns? Was macht die Agape? Nächste Folie. Die Agape behandelt einen Menschen nicht gemäß dem, wie er heute ist, sondern gemäß dem, wie Gott ihn gedacht hat. Wir sagen ja manchmal, ja, der tut ganz freundlich, aber ich durchschaue ihn. Ne? Ja, bei dem musst du aufpassen. Ne? Der hat einen Freund, ja, so ein freundlicher Kerl, aber der hat es faustdick hinter den Ohren oder so ähnlich. Na, ich habe den durchschaut. Mir macht er nichts mehr vor. Bei Gott ist das genau andersrum. Er sagt, oh, der benimmt sich voll daneben oder der ist total egoistisch, gierig, eifersüchtig, neidisch, streitsüchtig oder was auch, nicht alles auf einmal, aber irgendwas davon, ja, was auch immer. So und so verhält er sich, ne, dauernd im Clinch oder dauernd unzufrieden oder jemand, der dauernd Ansprüche stellt. Ein ganz schwieriger Mensch, aber ich durchschaue ihn. Der macht mir nichts vor. Ich weiß nämlich, sagt Gott, was ich mir bei ihm oder bei ihr gedacht habe. als ich ihn geschaffen habe. Ich habe das nicht vergessen und so behandle ich ihn. Huhu. Darum stirbt Jesus für uns, obwohl wir was ganz anderes verdient haben. Das ist der Grund, ich durchschaue ihn. Darum, die Agape behandelt einen Menschen nicht gemäß dem, was er verdient, sondern gemäß dem, was Gott in ihm sieht. Es braucht vielleicht so ein bisschen so einen Erinnerer jetzt, den muss man mitnehmen. Wenn ihr jetzt morgen oder ich oder wir morgen oder heute noch anderen Menschen begegnen, vor allem den Schwierigen natürlich, ne? Dann müssen wir einen Moment innehalten. Wir müssen einen Moment innehalten. Lasst uns das uns richtig angewöhnen. Einen Moment innehalten, einen Moment mal Luft holen, atmen. Und bevor wir jetzt schlicht und ergreifend reagieren, ja, wie du mir, so ich dir oder wie auch immer, Moment Luft holen. Und sagen, was auch immer er tut, ich will ihn so sehen, wie Gott ihn sieht. Warum ist er so geworden? Warum muss er so reagieren? Warum ist er so empfindlich? Ne? Warum ist er so gierig? Kennt ihr das auch? Dieses, manchmal denke ich, oh, es gibt so Sachen, da denke ich, meine Güte, wie ist man so geworden? Ne? Man kommt doch nicht als A... auf die Welt. Wie ist der so geworden? Was ist dem wohl passiert? Wenn Leute manchmal so rücksichtslos vordrängeln, egal bei was. Wie kann man das machen? So unglaublich, da denkt man, haben wir doch alle gelernt, dass das so nicht geht. Macht der oder die aber. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die sieht den Weg. Ich habe hier mal ein Lied gesungen, das ist aus einer Folge von Liedern, die die Botschaft und das Leben biblischer Personen vertonen. Und das eine Lied, das ich gesungen habe, heißt Tell Me Your Story. Erinnert ihr euch daran? Aus der Sicht von Jesus. Ja, er hat diese ganzen schwierigen Leute, die ihm begegnet sind, aufgezählt in dem Lied und dann immer gesungen und gesagt, erzähl mir deine Geschichte, zeig mir deine Wunden. Und ich sage dir, was Gott sieht, wenn er dich sieht, was die Liebe sieht, wenn sie dich sieht. Zeig mir deine Wunden. Merkt ihr, wir kommen, also diese Agape, dieses alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das funktioniert nicht einfach nur im Rausch des Lebens, so es braucht ein Innehalten und ein bewusstes Sehen wollen, ich will dich so sehen und wertschätzen, wie Gott dich sieht. Denn wisst ihr, was das weitere Problem ist? Dass viele Menschen sich ja nicht mal selber wertschätzen. Sie sind ja so, wie sie sind, weil sie sich schon klein fühlen. Es ist ja so, sie sehen sich schon klein. Jeder Mensch ist wertgeachteter, als er von sich selbst glaubt. Von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt und wertgeachtet. Jeder Mensch ist wertgeachteter, als sein Handeln vermuten lässt. Manche Leute verdienen in unseren Augen gar keine Wertschätzung und Wertachtung. Aber das ist das Durchschauen. Ich muss durch sein Handeln, durch sein Reden, durch was weiß ich, durchgucken und sagen, der Wert ist immer noch da. Es gibt eine wunderbare biblische Geschichte, die uns das nochmal auch anders deutlich macht, wie Gott das tut. Ganz bekannt, aber heute gibt es nochmal vielleicht eine andere Anwendung. Ganz bekannte Geschichte aus Lukas 15. Jesus erzählt ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, und jetzt kommt seine Selbsteinschätzung: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn. Aber der Vater rief den Dienern zu: Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. So, ich habe mich vor lauter Eifer habe ich mich verguckt. Wo bin ich denn jetzt? Mein Sohn hier war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Was passiert hier? Der Sohn hat seinen eigenen Wert aufgrund seines Handelns bestimmt. Vielleicht machst du das auch. Vielleicht bist du nicht bei den Schweinen, aber vielleicht begründest du deinen eigenen Wert aufgrund deines Handelns, aufgrund deines Könnens, deiner Erfolge oder deiner Misserfolge, ja, aufgrund dessen, was andere zu dir sagen. Der Vater hat das anders gemacht. Er sagt: Sohn bleibt Sohn. Kind bleibt Kind. Du bist mir unendlich wertvoll. Und er hat ihn eingekleidet in die Kleider der Vollmacht. Das ist übrigens nicht einfach irgendwie so eine affektive, bring mal irgendeinen Ring oder so. Das ist der Siegelring der Vollmacht. Ja, der Stellvertreter des Vaters. Ja, das Festkleid, die Einkleidung wieder, Investitur nennt man das auch, die Einkleidung in das Kleid der Vollmacht. Und dann wird gefeiert. Gott durchschaut. Jeder Mensch ist wertgeachteter, als sein Handeln vermuten lässt. Wir sind hier zusammen, sagte Heinrich, um unseren Liebestank füllen zu lassen. Erstens noch einmal, Gott sagt zu dir: Kind bleibt Kind. Du bist mein Kind. Ich weiß, wer du bist, und ich achte dich. Und du kannst nichts daran ändern. Das ist Agape. Hör das nochmal. Er achtet dich wert, schätzt und liebt dich. Und du kannst nichts daran ändern. Und er sagt dir auf den Kopf zu: Deine Identität ist und bleibt mein bevollmächtigtes und gerettetes Kind. Und du kannst nichts daran ändern. Ja, aber ich habe doch mein... Nein, du kannst nichts... Oh, was ist mit nein? Nein, aber die haben gesagt nein. Also, du kannst nichts daran ändern. Und das sagt er eben nicht nur zu dir, sondern auch zu dem, der neben dir sitzt. Und wenn wir hier sind, um uns mit dieser Liebe, diesem Tank, dieser Wertachtung Gottes und Bevollmächtigung füllen zu lassen, dann lasst es überlaufen in den Alltag. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, also in Wertschätzung, in Bevollmächtigung, in Förderung und Ermutigung, in Ermahnung zum Guten. Du hast auch nicht nur die Vollmacht, sondern es ist auch ein Auftrag. Es ist nicht nur ein schön wäre es, wenn wir alle lieb zueinander wären, sondern es ist auch ein Auftrag. Lass dich füllen und fließe über. Und wenn du nicht überfließt, dann lass dich füllen. Wenn du merkst, hier stoße ich an eine Grenze. So, jetzt ist aber, also hallo, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ne? Jetzt ist auch mit Agape Ende. Ne? Muss man sagen, nein, das gibt es nicht. Wenn ich merke, jetzt ist wirklich Schluss mit Wertschätzung und so weiter, dann muss ich mich nochmal füllen lassen von Gott. Es kann aber sein, dass ich mit jemandem zu tun habe, mit dem ich es zusammen nicht mehr aushalte. Ne? Kann sein. In der Ehe, unter Kollegen, wo ich merke, also wir haben keine gemeinsame Zukunft mehr. Denen möchte ich, möchte allen auch Paaren, Ehepaaren, Eltern, Familien und so weiter etwas, noch etwas zeigen. Und zwar, das ist mir nach Donnerstag eingefallen, Dani. 3 Schichten. Liebe, Freundschaft und Mitmenschlichkeit. Wenn es richtig gut läuft, lieben wir uns. Auch mit Gefühl. Huhu. Ne? Weite Strecken zum Beispiel in einer Ehe sind aber nicht von fettem Gefühl erfüllt. Weiß jeder, der verheiratet ist oder schon mal länger irgendwie in einer Partnerschaft war. Nicht jede. Kann sein, dass weite Strecken der Ehe und der Partnerschaft oder der Familie oder der Kollegenschaft oder wie auch immer auf der Basis der Freundschaft verlaufen. Ich höre immer wieder von Ehepaaren, die sich trennen und sagen, wir sind nur noch Freunde. Und dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, deswegen trennt man sich doch nicht. Das ist das, was eine Ehe auf Strecke bringt. Also, ja, meine Frau ist mein bester Freund. Alexandra hier, Kumpel, Alter. Also, meine Frau ist mein bester Freund. Und stell dir vor, du bist mit deinem besten Freund verheiratet. Ja, meine Güte, was kann dir denn Besseres passieren? Ne, also, das lässt du dich doch nicht scheiden. Bist du verrückt geworden? Es kann aber sein, dass die Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Dass es auch da nicht leicht ist, das, was man unter Freunden empfindet, unter nahestehenden Menschen zu empfinden. Dann gibt es noch eine Schicht darunter. Das ist die Schicht der Mitmenschlichkeit. Manchmal ist meine Frau mir vielleicht oder mein Mann oder wer auch immer mir nur mein Nächster, nicht mal mehr mein Freund. Für Strecken manchmal. Was hat Gott gesagt? Wie sollen wir mit dem Nächsten umgehen? Haben wir gehört, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Lasst uns niemals in keinem Konflikt, auch dann nicht, wenn wir uns trennen. Ja, es kann ja sein, dass man sich trennt. Das geht wirklich nicht mehr. Wir verletzen uns. Das ist hier eine Bude der seelischen Gewalt, die wir uns antun. Wir müssen uns trennen. Lasst uns niemals unter die Mitmenschlichkeit rutschen. Uns beschimpfen mit schlimmen Worten. Uns zusprechen. Du, also ich sage jetzt, ich soll sowas immer nicht sagen, ich sage es aber doch. Ja, also. Du bist ein echtes Arschloch. Wie bitte? Das ist keine Ich-Botschaft, ne? Genau. Ich empfinde dich als ein echtes Arschloch. Ist eine Ich-Botschaft. Klingt schon anders, genau. Aber du weißt ganz genau, ne, manchmal kommt es anders raus. Ne? In dem Moment, wo der Zorn dir den Nacken hochkriecht, kommt, du bist ein echtes Arschloch. Oder was auch immer man sich da an den Kopf wirft und sich entwürdigt. Niemals unter die Mitmenschlichkeit rutschen. Das Schöne ist, bei Gott sogar als Christen, wenn es doch passiert, haben wir immer noch das Reparaturwerkzeug, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu bekommen. Aber selbst wenn wir uns trennen müssen, nicht unter die Mitmenschlichkeit rutschen, das ist unserer nicht würdig. Niemand ist ein Arschloch. Übrigens ist das auch in der Pädagogik sehr wichtig. Alle Pädagogen werden das gelernt haben. Sage den Kindern niemals, was sie sind, sondern eher, wie sie sich verhalten. Ne? Ja? Nicht, du bist ein Arschloch und du verhältst dich wie eins. Also ja. Ja. Nicht einfach sagen, du bist gut, sondern das hast du gut gemacht. Ja? Du bist schlecht und das hast du nicht so gut gemacht. Warum, wie konnte es dazu kommen? Wie auch immer, brauchst du Hilfe. Aber niemals diese Zuschreibungen, das tut die Agape nicht. Denn die Agape vergisst nicht, wie sagen, wer jemand ist, das hat Gott schon ausgesprochen und dem habe ich nicht zu widersprechen. Kann das so praktisch werden, wenn du morgen zur Arbeit gehst, an deine Schulklasse denkst? Wir haben ja hier ein, zwei Lehrer unter uns oder Lehrerinnen. Deine Schulklasse denkst, an einen schwierigen Schüler, der, kann das gelingen, ihn morgen mit den Augen Gottes zu sehen? Und was sagt Gott, wenn er uns ansieht, heißt es im Alten Testament bei Hosea 11, all meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Vielleicht kann es gelingen, diesem schwierigen, komischen Typen mit den Augen Gottes zu sehen, meine Barmherzigkeit entbrennt. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dir anfangen soll, aber hassen werde ich dich nicht. Hassen werde ich dich nicht. Und von dir prägen lassen, von dir mein Handeln bestimmen lassen, werde ich auch nicht. Aber dich entwerten, dich aufgeben, das werde ich auch nicht. Vielleicht gelingt das mit dem Chef, mit dem Kunden, mit den Kollegen, wer auch immer. Aber dazu braucht es die Füllung. Ich fange an, mich zu wiederholen, aber das muss man. Sonst landet es nicht. Also, füllen lassen, aufsteigt der Strahl und fallend und so weiter. Schön. Füllen lassen, immer wieder. Und wenn ich merke, es läuft nicht mehr über, wieder füllen lassen. Und bedenken, Gott will nicht, dass wir genug haben, er will, dass wir überlaufen. Das ist sein Ziel. Überlaufen ist das Ziel. Sonst gelingt es nicht. Füllen lassen und wenn ich merke, ich vertrockne, wieder hingehen, sagen, hier bin ich. Und dann losgehen und sagen, du hast mir versprochen, ich gehe in dem festen Vertrauen, das du mir gegeben hast. Und dann mal sehen. Lasst uns in der Gemeinde auch so miteinander umgehen. Hier sollte der erste Ort und der Trainingsort sein, in dem wir das bedenken. Wahrnehmen, positiv durchschauen und weitergeben und wertschätzen. Gott segne uns dazu und erfülle uns. Ich bete mal eben. Vater, ich danke dir dafür, dass bei dir alles da ist. Dass bei dir die Fülle wohnt. Ich danke dir, dass du nicht geizig bist. Ich danke dir, dass ich wissen darf, du wartest auf mich und darauf, dass ich vor dir erscheine. Herr, wir haben es vorhin gesungen, Herr, füll mich neu. Und das wollen wir auch tun. Schenke uns und hilf uns, schenke uns gute Bilder, mit denen wir vor dir erscheinen können, die uns helfen, uns in deine Gegenwart zu begeben. Und dann füll uns mit deiner Liebe, damit wir alles, was wir tun, in Liebe tun können. Amen.